Mundart.
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 Mundart. Mundart. Podcast.
Mundart. Die Stimmen der Sprache.
Wie startet eigentlich eine Geburt? Womit startet eine Geburt?
Gute Frage. Wo Geburt anfängt oder endet, ist, also wo sie endet, ist eigentlich medizinisch zumindest recht klar definiert. Wo sie anfängt, könnte man auch medizinisch vielleicht definieren, aber Geburt hat ja auch emotionale Aspekte. Also vielleicht schon in der Schwangerschaft oder schwer zu sagen.
Meine Laienmeinung wäre wahrscheinlich die Wehen, aber es gibt ja unterschiedliche Arten von Wehen.
Genau, also grundsätzlich Wehen oder Blasensprung würde man jetzt so medizinisch einmal definieren als Geburtsbeginn. Wobei Blasensprung ja mehr oder weniger eindeutig, aber schon recht eindeutig ist. Aber Wehen eigentlich nicht so wirklich.
Und das ist jetzt wieder wahrscheinlich extrem individuell, aber wie viel Zeit kann maximal vergehen vom Blasensprung bis zum Gebärprozess? Also das kann jetzt nicht Tage dauern, oder?
Das kann Tage dauern.
Monate?
Nein. Es kann Tage dauern. Grundsätzlich fangen eigentlich, also ungefähr 75% aller Frauen bekommen innerhalb von 24 Stunden nach dem Blasensprung auch spontan, wir sagen spontan, Wehen. Und vom Beginn regelmäßiger Wehentätigkeit und wenn der Muttermund sich öffnet, das ist ja das Ziel von Wehen, ja, dass der Muttermund sich öffnet, dass das Baby tiefer treten kann im Geburtskanal, dauert es meistens beim ersten Kind 12 Stunden, vielleicht 14 Stunden.
Mhm.
Aber auch sehr individuell. Ja. Es gibt natürlich auch ganz schnelle Erstgebärende.
Ich wollte jetzt nämlich Parallelen herstellen zwischen der Idee, meinen Podcast wieder zu starten, ihn aus dem Winterschlaf zu holen und dachte so, der Blasensprung ist dann symbolisch gesprochen die Idee, ihn wieder zu starten. Aber nein, da waren dann bei mir eben schon ein paar Monate an Gedanken, ja, ich vermisse ihn so, ich möchte wieder Gespräche führen, aber...
Dann ist es vielleicht der Kinderwunsch.
Der Kinderwunsch.
Der Wunsch nach einer Veränderung oder etwas zu schaffen.
Ja, der war ganz stark. Und dann vielleicht ähnlich wie bei einem Kind, wann ist der richtige Zeitpunkt dafür?
Den gibt es nicht. Ich glaube, dass es ganz schwierig ist, weil so viele Frauen, also viele Frauen haben Kinderwunsch. Einige Frauen haben auch gar keinen Kinderwunsch. Und die Ambivalenz, wenn man dann wirklich schwanger ist, egal wie lange man vorher vielleicht schon probiert hat oder eben man wollte gar keine Kinder und auf einmal, ja, stellt man fest, man ist schwanger. Die Ambivalenz, wenn man diesen Test anschaut, das beschreiben schon sehr viele Frauen gleich, nämlich Überforderung und unterschiedliche Gefühle, vielleicht Freude oder erschrocken sein oder im ersten Moment, aber es ändert sich natürlich dann und die Tage und Wochen danach ist dann viel zum Denken und viel zum Reinfinden.
Auf alle Fälle aufregend. So waren auch jetzt meine Zeit, weil was ist passiert? Wie starte ich jetzt wieder diesen Podcast? Und ich kann natürlich nicht anfangen, so wie immer, dass ich meine Gesprächspartnerin vorstelle. Denn ja, es ist viel passiert. Tatsächlich, die letzte reguläre Folge war am 19. Oktober 2022.
Ja.
Ging die online mit Frauke Kreutler, Fotografin und Kuratorin im Wien-Museum.
Spannend.
Dann ging der Podcast in den Winterschlaf, weil ich ein Buch geschrieben habe über den Wiener Dialekt, Wienerisch zwischen Urleibernd und Ewurscht. Das ist im Mai erschienen, 2023. Da gab es dann im Mai 2023 eine Podcast-Episode mit der Illustratorin Petra Holländer gemeinsam. Jetzt haben wir 2024 und der Wunsch nach der Rückkehr, nach der Wiedergeburt des Podcasts wurde immer stärker und jetzt ist es soweit, es ist Frühling, jetzt gibt es ein Frühlingserwachen, das Mundart Frühlingserwachen. Und ich dachte mir, was passt nicht besser als mit dir, das gemeinsam
voll schön
zu feiern. Denn die Hörer und Hörerinnen haben es vielleicht schon mitbekommen, diese Episode von Mundart führt uns in den Kreissaal, auf die Wochenbettstation, aber auch in die privaten vier Wände, wenn es ja dann um das Thema Nachsorge geht. Denn meine heutige Gesprächspartnerin ermöglicht uns Einblicke in ihre sprachliche Lebenswelt als Hebamme und Still- und Laktationsberaterin. Herzlich willkommen, Kira Stricker.
Danke.
Und ja, eigentlich sind wir schon mittendrin. Ich habe mir überlegt, Stationen zu machen, Stationen, die ich auch auf deiner Homepage gefunden habe, dass wir uns anhand dieser Stationen bewegen. Das heißt, wir starten in der Schwangerschaft, orientieren uns dann Richtung Geburt und dann sind wir im Wochenbett und chillen, hoffentlich.
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 So soll es sein.
So soll es sein, aber das Wochenbett ist natürlich auch eine sehr fordernde Zeit, in der viel Regeneration passieren soll. Aber das funktioniert auch nicht auf Knopfdruck.
Ja, ist auch sehr ambivalent sicher und braucht sehr viel Zeit und sehr viel Fürsorge.
Wir haben schon gesprochen, Veränderung, Wandel trifft eigentlich recht gut, was so generell passiert im Leben, aber auch im Rahmen einer Schwangerschaft. Und ich mag dieses Konzept recht gern der Liminalität. Ich weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast.
Liminalität.
Oder Englisch Liminal Spaces.
Erzähl mir davon.
Gerne. Das sind sogenannte Schwellenräume.
Aha. Okay.
Wenn man so möchte, Übergangszustände. Und ein Übergang ist ja immer charakterisiert von einer Schließung. Also irgendwas muss abgeschlossen werden und irgendwas Neues kann dann beginnen, sich öffnen. Diese Liminal Spaces sind wirklich dieses Dazwischen, so ein Dazwischenzustand, der ja auch was Magisches, was Besonderes haben kann, aber vielleicht in unserer Welt, in unserer westlichen Welt, wenn man jetzt sagt, na, ich bin gerade in so einem Schwebezustand, dann ist es eigentlich negativ konnotiert. Oder wie empfindest du persönlich Schwebezustand? Ist das ein genussvoller Zustand oder willst du da eher raus?
Also ich stimme dir zu, dass das, glaube ich, in unserer Gesellschaft das auf jeden Fall eher negativ besetzt ist, weil unsere Gesellschaft sowieso sehr im Außen ist und sehr viel messen will. Wenn man zum Beispiel jemanden fragt, was machst du beruflich? Und jemand sagt, ja, dann habe ich das und das gemacht und jetzt überlege ich wieder zu studieren oder zu wechseln oder ich nehme mal eine Auszeit und bin gerade am mich selbst wieder finden, dann geht das so weg von Leistungsfähigkeit, die messbar ist. Aber eigentlich ist es ja eine ganz große Leistungsfähigkeit, auch sich mit sich selber zu beschäftigen. Von dem her, ja, aber ich finde den Zustand eigentlich recht schön. Also ich finde, das ist für mich persönlich ist es sehr positiv besetzt.
Wann warst du zuletzt im Schwebezustand?
Ich glaube, wo ich umgezogen bin von Innsbruck nach Wien.
2022?
Genau. Da habe ich 2 Monate lang nicht gearbeitet. Ich habe zwar schon gewusst, dass ich wieder arbeiten werde. Also habe schon eine Zusage gehabt von einem Krankenhaus, wo ich wieder arbeiten kann im Kreissaal. Aber bin mit meinem Freund noch 4 Wochen in Sri Lanka gewesen. Und das war schon ein schöner Schwebezustand, ja.
Interessant ist ja auch, dass in der Schwangerschaft, da herrscht ja eine ganz andere Zeitrechnung. Also da spricht man von Wochen und von sogenannten Trimestern. Mhm. Ein Trimester umfasst circa 3 Monate beziehungsweise 13 Wochen.
Mhm. Genau.
Also ich plane in Wochen. Ich plane an der Uni meine Lehrtätigkeit in Sommersemester und Wintersemester. Mhm. Aber diese Zeitrechnung ist schon besonders, zu sagen, man befindet sich in der 5. Woche, in der 15. Woche, im 2. Trimester.
Trimester, ja.
Das muss man auch lernen.
Ja, das muss man, kann man auch mal einfach so festhalten. Stimmt, ich habe mir noch nie Gedanken darüber gemacht, aber es stimmt eigentlich. Und es ist ja auch so, dass das ja auch alles sehr ungefähr ist. Also natürlich, manche Frauen wissen vielleicht genau, wann sie schwanger geworden sind, wann sie die letzte Regelblutung gehabt haben, wann die Konzeption war, aber viele wissen es vielleicht auch nicht und dann wird halt die Schwangerschaftswoche mit dem Ultraschall beim Gynäkologen, bei der Gynäkologin dann halt einfach geschätzt und errechnet der Geburtstermin in Anführungsstrichen festgelegt, aber es kommen ja nur 3% aller Kinder am errechneten Termin zur Welt. Aber wir würden halt wieder, glaube ich, sehr gerne wieder das messen und einen Termin im Kopf haben. Und doch ist halt,
auf den man hinarbeitet.
Ja, genau, auf den man hinarbeitet, auf den man sich hinfreut. Und es gehen ja auch sehr viele Frauen dann über diesen errechneten Geburtstermin hinaus, was auch ganz normal ist. Ja, es kann beim normalen normalen Schwangerschaftsverlauf ganz normal sein. Aber es fühlt sich für viele Frauen dann auch komisch an, weil sie sich auf diesen einen Tag so festgelegt haben oder davon immer die Rede ist. Und anhand von diesem errechneten Geburtstermin wird ja auch ganz viel gemessen in der Schwangerschaft. Also passt die Größe vom Kind zum Beispiel. Manche Kinder sind dann mal ein bisschen drüber oder also ein bisschen größer, ein bisschen kleiner. Und das wird dann halt immer danach gemessen.
Aber was wäre also die radikale Lösung wäre, man macht das einfach nicht.
Na, das glaube ich nicht.
Oder wie könnte man das, weil es stimmt natürlich und auch nicht nur die werdende Mutter selber, sondern auch das Umfeld.
Ja,
ich sage immer. Man rechnen kann oder man rechnet 9 Monate circa und dann kommen ja auch die Fragen von außen.
Mhm. Ja. Ja, das, ich meine, irgendeine Einteilung muss man machen, um auch einfach medizinisch, gibt es so Meilensteine, wann sollte das Kind sich wie entwickeln und natürlich muss man das oder kann man es Gott sei Dank auch bei uns jetzt in der westlichen Welt gut die Schwangerschaft überwachen und damit sicherer machen, aber es ist ja immer so eine Gratwanderung zwischen auch der gewissen Individualität von jeder einzelnen Frau, auch ja, es ist schwierig. Ich habe mir darüber noch nie Gedanken gemacht, aber es ist auf jeden Fall ein wichtiger Punkt. Mhm. Es gibt, glaube ich, aber auch keine bessere Einteilung. Glaube ich nicht, ne?
Vielleicht wird es schon viel helfen, wenn man nicht einen Geburtstermin festlegt, sondern einen Geburtszeitraum.
Ende Mai.
Ein zum Fenster.
Beispiel.
Ja, oder
das wär
10 Tage oder so. Mhm. Weil dann ist man nicht so, der 15. Mai, wunderschön. 15.05. 2,25. Ich will nichts anderes, nur diesen Termin.
Ja.
Wir schaffen das.
Ja.
Also es macht schon Druck.
Ja. Ich glaube, das hat auch dann einfach medizinische, für die Frau oder für die Familie selber, wird es das wahrscheinlich, glaube ich, einfacher machen, auch ein bisschen Druck rausnehmen. Manche Familien, die meisten beim zweiten Kind machen das auch so, dass sie im Umfeld nicht mehr diesen einen Termin sagen oder viele machen so, weil sie sagen, ah, und dann habe ich diese ganzen Nachrichten gekriegt, ist das Baby schon da, geht's dir gut oder ja, das Baby ist noch im Bauch, ja, danke, es geht mir gut, ja, wir warten auch, wir melden uns, wenn es was Neues gibt. aber natürlich ist es auch sehr wichtig, einen errechneten Geburtstermin festzulegen, weil man einfach weiß, ein gewisses Ausmaß an Zeit, die man über den errechneten Geburtstermin geht, ist gut und normal, aber früher oder später kann halt auch aus medizinischen Gründen eine Einleitung notwendig sein und die muss man dann halt auch wieder anhand von irgendeinem Termin dann festlegen, also wie viele Tage über dem errechneten Geburtstermin macht eine Einleitung Sinn, ist sie medizinisch zu empfehlen und da gibt es schon Studien dazu. Und deswegen, glaube ich, ist eine gewisse Einteilung oder gewisse
vonnöten.
Ja, es ist einfach wichtig, ja.
Was ich so spannend, aber gleichzeitig auch ja sehr, sehr, ich habe kein Wort dafür. ich beschreibe einfach mal, was ich sagen möchte, dass du als Hebamme in recht kurzer Zeit ja eine recht intime Beziehung mit der werdenden Mutter, aber auch mit dem Vater dazu oder der Mutter oder
der Mutter, Begleitperson.
Genau, Begleitperson, eingehst und ja dann doch wahrscheinlich im Rahmen eines ersten Treffens klar sein muss, passt das oder passt das nicht?
Mhm. Du meinst jetzt in Bezug auf eine private Geburtsbegleitung?
Genau.
Ja. Weil das ist, also es ist ja eben so, ich arbeite einerseits angestellt im Krankenhaus und da ist es ja, also man macht die Tür auf und man ist im Dienst, man macht die Tür auf und man schaut halt, wer steht mir gegenüber, was braucht diese Familie oder diese Frau, wenn sie alleine ins Kreiszimmer kommt, was braucht sie gerade. Aber es gibt ja eben auch die Möglichkeit, dass man sich sozusagen schon in der Schwangerschaft eine Hebamme sucht. Mhm. Und wie du sagst, wenn die Chemie passt.
Ich glaube, das wird jetzt immer häufiger, dass man sich schon, oder? In der Schwangerschaft.
Ja, es wird häufiger. Es ist leider immer noch eine finanzielle Frage, muss man auch dazu sagen, weil die Kosten nicht von der Krankenkasse übernommen werden, sondern man das privat bezahlen muss. Und es ist auch in Wien ist es sehr normal.
Mhm.
Ja. In Tirol zum Beispiel, wo ich auch mal gelebt habe, längere Zeit, war das irgendwie ganz lang undenkbar. Ich weiß aber nicht, warum. Und es wäre toll, wenn es finanziell, nicht finanziell abhängig, also nicht von finanziellen Mitteln abhängig wäre, sondern wenn es das mehr geben könnte und auch grundsätzlich der Betreuungsspiegel im Krankenhaus natürlich zwischen Hebamme und Frau, also eine Hebamme, eine Frau, das nennt man dann 1:1 Betreuung, das wäre eigentlich die beste und sicherste Geburtshilfe, die wir machen können. Und im Moment ist es halt so, dass Frauen sich das selber leisten können müssen, damit sie das haben. Ja.
Aber wenn du jetzt im Krankenhaus deinen Dienst hast, so wie die letzte Nacht,
ja,
das war ein Nachtdienst, da betreust du dann auf der Station, was dann gerade anfällt, oder auch eben, wenn eine Geburt sozusagen dann in dieser Nacht passiert, dann, also wie viele Personen kannst du da betreuen oder wie ist da der Betreuungsschlüssel?
Also in dem Haus, wo ich arbeite, da sind wir in der Nacht zu zweit, also zwei Hebammen. Und es ist ganz unterschiedlich, wie viele gebärende Frauen wir haben. Gebärende wirklich mit Wehentätigkeit. Es kommen auch Frauen eben mit Blasensprung oder mit Beschwerden, weil sie ja Kontrolle haben möchten. Das kommt natürlich auch vor. Also nicht jede Frau, die jetzt bei uns ist, ist jetzt wirklich, wie wir sagen, unter der Geburt. Aber zwischen keiner Geburt, weil es mal eine ruhige Nacht ist, und 4 Geburten, ist eigentlich alles relativ normal. Es hat mal einen Nachtdienst gegeben, schon ein paar Jahre her, da haben wir 9 Geburten gehabt zu zweit. Das ist eindeutig viel zu viel. Aber
parallel.
Ja, im Laufe der Nacht verteilt. Aber es ist super natürlich, wenn man sagt, eine Hebamme, 1 bis 2 Frauen, das ist ein sehr, sehr guter Betreuungsspiegel, und ja, bin ich sehr froh, dass ich den auch in dem Krankenhaus, wo ich arbeite, auch habe.
Aber das heißt, wenn das jetzt eben das Setting Krankenhaus, da ist es dann ein recht schnelles Aufeinander-Einstellen.
Ja.
Also da ist die Zeit schon ein Faktor. Und
genau, absolut.
Da ist dann Feingefühl und soziales Skill ist natürlich, dass du weißt, okay, was braucht die Person jetzt gerade, wie spreche ich die Person an.
Genau.
Und man probiert vielleicht auch mal aus.
Total. Natürlich, je länger man den Beruf macht, desto besser wird man, glaube ich, auch darin. Hoffe ich. aber ja, es ist halt dieser Moment, es läutet an der Tür und du machst die Tür auf, und es ist ein sehr, sehr kurzer Moment, der darüber entscheidet, es gibt diesen Augenblick des, also Türöffner hieß das bei uns im Studium.
Mhm.
Wir haben eine tolle Professorin mal gehabt, die das so gesagt hat. Ihr müsst aufpassen, wenn ihr diese Tür aufmacht, wenn ihr vorher viel zu tun gehabt habt oder ihr seid vielleicht selber heute an diesem Tag nicht so gut bei euch selber, dann atmet es noch 2-3 Mal durch und macht dann die Tür auf, weil dieses sich begegnen ist ein ganz, glaube ich, schon wichtiger Moment.
Also vorher durchschnaufen, nicht im Zimmer. Ja, na, das stimmt. Der erste Eindruck.
Ja. Und was für mich ja, weil du sagst auch bezüglich Begrüßung, was für mich, wo ich eigentlich ja aus Südtirol, Tirol-Gegend komme, ganz, ganz komisch war am Anfang oder immer noch ist in Wien, ist dieses Begleiten per Sie. Also dieses Siezen. Fühlt sich für mich ganz unintuitiv an. ja.
Aber ich bin könntest du das Du ja anbieten.
Ja, also ich bin auch so, dass ich eigentlich von meiner Seite aus immer das Du anbiete, weil es fühlt sich einfach für mich eigenartig an, so etwas Intimes zu begleiten und per Sie zu sein. Und manchmal fehlen mir auch ein bisschen die Worte, Dinge, die, wenn man so im Arbeitsalltag drin ist, wie man vielleicht bestimmte Sachen formuliert, die habe ich schon im Du in meinem Kopf. Mhm. Und dann ist das per Sie manchmal, glaube ich, wirke mit dem Sie manchmal vielleicht ein bisschen unauthentisch oder nicht so ehrlich oder ja, nicht so wie ich halt. Also ich mag das Du sehr gerne.
Aber es gibt durchaus Geburtsbegleitung per Sie.
Ja. Also ich würde jetzt behaupten, dass das in Wien selbstverständlich ist oder schon üblich ist. Ja.
Erst auch nach der Geburt sind wir dann per Du. Gibt's das auch?
Es ist im Verlauf vielleicht, wenn man wirklich merkt, okay, es ist jetzt nur eine Kontrolle, die Frau kommt zu einer regulären Kontrolle oder so, natürlich, dann ist das Sie angebracht und ich glaube, das passt auch. Aber für mich persönlich, wenn eine Frau mit guter, starker Wehentätigkeit kommt und ich möchte sie da gut an die Hand nehmen, dann fühlt sich das Du für mich
distanziert.
Also sie fühlt sich distanziert an für die nahe Beziehung, die man eigentlich hat. Und dann bin ich eigentlich immer per Du und frage auch, ob das passt. Und das sind eigentlich immer alle
froh drüber,
ja. Aber andere Kolleginnen können diese Intimität und diese gute Begleitung per Sie wunderbar herstellen. Ich glaube, das hat was mit meinem Hintergrund zu tun, einfach wo ich herkomme, wie ich bin. Genau.
Ja, das ist ja doch irgendwie ein kooperatives Verhältnis. Man macht gemeinsam, man atmet gemeinsam.
Man geht den Weg gemeinsam.
Genau. Genau. Und bevor wir jetzt schon mittendrin im Geburtsprozess sind, sind wir ja noch in der Schwangerschaft, laut meiner Strukturierung, die ich vorhin erwähnt habe. Also es ist noch nicht so weit. Aber in der Schwangerschaft, da gibt es ja, ich habe schon gesagt, viel Veränderung, viel Wandel im Innen, im Außen, und das Außen ist ja auch sichtbar. Also der Körper verändert sich, der Bauch verändert sich, und wir alle haben Vorstellungen darüber, wie Frauen oder werdende Mütter sich zu verhalten haben oder wie die zu sein haben oder wie die halt einfach sind. Und dann gibt's mehr oder weniger gut gemeinte Empfehlungen, Tipps oder Kommentare, was jetzt die Gesundheit der Mutter anbelangt, ihr Wohlbefinden, hin zu wie der Bauch aussieht, und dann wird aufgrund des Aussehens des Bauches und des Aussehens der Mutter das Geschlecht des Kindes eruiert. Also
genau.
Da gibt es ganz viele Mysterien, die sich da...
Es sind viele Menschen, die hellseherische Fähigkeiten haben vielleicht, von denen wir nichts wissen.
Also es ist wirklich ein Thema, das viele bewegt, aber Sprache ist ja nicht nur Medium der Kommunikation, sondern auch Handlungspraxis. Also wir handeln ja mit Sprache. Und ich habe da eine Studie mitgebracht von Daniela Rinkkamp aus dem Jahr 2020 mit dem Titel Auch, das Auch ist aber in Klammer, auch die Sprache ist das Problem, zum öffentlichen Diskurs über Schwangerschaft und Mutterschaft. Und da möchte ich zwei Punkte vorstellen, die sie näher beleuchtet hat. Der eine Punkt ist, dass sie beschreibt, dass die Grenzen zwischen öffentlicher und privater Kommunikation verschwinden im Alltag. Und sie nimmt hier als Beispiel, bei Spaziergängen oder Einkäufen wird dann die schwangere Frau von Bekannten oder eben auch nicht bekannten fremden Personen angesprochen, entweder aufgrund ihres Bauches oder wenn auch dann das Baby schon da ist, dass dann ein Blick in den Kinderwagen und einerseits, dass das eben kommentiert wird, das eigene Verhalten, die eigene Schwangerschaft oder dass die bekannte oder fremde Person vom eigenen Leben, von den eigenen Kindern, von den eigenen Enkeln einfach zu erzählen beginnt.
Ja.
Warum ist das so? Warum tun wir das alle anscheinend?
Anscheinend. Ja, das passiert ja wirklich. Also alles, was du jetzt gesagt hast, das würde ich auch so unterschreiben. Und es wird auch von der schwangeren Frau oder auch von der Mutter ja nicht nur positiv aufgefasst. Sie ist ja eh schon in dieser sensiblen Phase, wo sie so viel sich auch selber hinterfragt und so viel richtig machen will. Und dann kommen noch diese Ratschläge von außen. Ich glaube, aber das ist nur eine Idee, etwas, was mir jetzt im Kopf ist, dass das vielleicht ein Überbleibsel sein könnte von einer früheren Zeit, wo Frauen, Familien begleitet worden sind von ganz vielen anderen Menschen. Man sagt ja, für ein Kind braucht es ein ganzes Dorf. Und da waren viel dieses Umsorgen, dieses Aufeinanderschauen, Ratschläge geben, Dasein, die Hand reichen, war ganz wichtig fürs Überleben. Und vielleicht ist das, was übergeblieben ist, aber durch auch viel Anonymität in unserer Gesellschaft erfüllt es vielleicht nicht mehr so ganz seinen Zweck.
Es ist wahrscheinlich wirklich eine Gratwanderung. Ab wann ist es einfach diese persönliche Verbundenheit, die diese Personen einfach haben, und ab wann ist es übergriffig?
Ja, auf jeden Fall. Ich habe neulich eine Situation gehabt im Bus, wo eine Frau, das Kind war vielleicht 3 Monate oder so alt, das Kind hat halt im Kinderwagen geweint und es schien so, als ja, es wollte einfach nicht im Kinderwagen sein. Und dann ist eine Dame hergekommen und hat in den Kinderwagen reingeschaut und hat gesagt, ah ja, hat's Hunger. Und ich habe mir so gedacht, ja. Ich denke mir so, ja, das Kind schaut super gesund aus. Ich bin mir sicher, die Mutter gibt dem Kind genug zum Essen. Was soll sie jetzt mit dieser Aussage machen? Und dann habe ich mir gedacht,
was soll man da antworten?
Ja, weiß ich, wir sind eh gleich zu Hause. Oder das macht dann ein bisschen sprachlos. Genau. Eben, was soll man antworten? Und dann ist aber eine andere Frau danach dann noch zu ihr, weil das Kind hat wirklich sehr viel geweint und die hat gesagt, ich kenne das, ich habe auch 2 Kinder, also sie machen das großartig. Und diese Ratschläge, die Frauen bekommen, in dieser ganzen Zeit, da ist viel gut Gemeintes drin, aber viel zu wenig Lob, glaube ich.
Und du warst in dieser Situation stille Beobachterin. Du hast dich...
Ja, genau.
Wie handhabst du das? Ich meine, du bist ja da immer ganz nah dran, aber wenn du solche Situationen miterlebst, wann würdest du einschreiten? Oder wann? Oder eben, es ist eine Gratwanderung.
Ich finde, man sollte immer dann in Anführungsstrichen einschreiten oder Hilfe anbieten, wenn man das Gefühl hat, die Mutter braucht es. Zum Beispiel beim Kinderwagen irgendwo die Treppe runtertragen oder in den Bus reinhelfen. Aber ansonsten bin ich auch in dem Moment privat gewesen und nicht in der Arbeit. Mhm. Und ich bin überzeugt davon, dass jede Mutter die Expertin für ihr Kind ist. Das heißt, da ist in keinster Weise mein Wissen oder irgendwie gefragt, weil die Mutter ist ja die Expertin
für ihr Kind. Ich bin Hebamme, lassen Sie mich hier nun das erklären.
Nein, ich sehe das sonst auch eigentlich in meinem Beruf. Ich begleite zwar, aber die Mutter ist die Expertin für ihr Kind. Und meine Aufgabe ist vielleicht, sie durch diesen Prozess, Schwangerschaft, Geburt, Wochenbett oder auch darüber hinaus, durchzubegleiten, wenn sie Fragen hat, wenn sie an die Hand genommen werden möchte. Aber sie macht es. Sie ist die Expertin für ihr Kind.
Ja, wahrscheinlich würde manchmal eine Art von Humor helfen oder vielleicht so ein bisschen eine kecke, freche Aussage, aber die hat man auch nicht immer parat. Mhm. Aber vielleicht ist oft Humor eine Art des Umgangs, mhm. die dann für alle Beteiligten vielleicht am angenehmsten ist. Mhm. Aber
die Frau mit dem Kinderwagen hätte ja zum Beispiel sagen können, ah wirklich, glauben Sie, es hat Hunger? Ich habe meinem Kind noch nie was zum Essen gegeben.
Das wäre ein Versuch wert. Also das wäre
lustig gewesen. Aber dann hätte sich vielleicht die Dame, die da Hilfe anbieten wollte, auch vor den Kopf gestoßen gefühlt. Vielleicht.
Weiß ich nicht. Oder es wäre das Eis wäre gebrochen.
Und ja, sie hätten dann gelacht. Ja, vielleicht. Ja, also, Humor ist sehr wichtig.
Humor,
ja,
vielleicht.
Ganz wichtiger Punkt.
Auch ein Grund, um dem Nächsten entgegenzutreten oder beziehungsweise da hilft dann Humor auch nicht. Dagegen muss man dann eigentlich was sagen, weil der nächste Punkt in der Studie oder in der Publikation zusammengefasst ist die Infantilisierung und verniedlichende Sprache. Also jetzt nicht nur Kommunikation über Schwangerschaft, sondern auch Kommunikation mit schwangeren Frauen, dass da eher emotionalisiert wird statt versachlicht, dass eher geduzt wird statt siezen, aber da ist sehr allgemein gefasst, es kommt natürlich immer auf den Kontext drauf an. Wie du auch gesagt hast, wenn es jetzt ein Kontrollgespräch ist oder so, ist es was anderes als im Kreißsaal, aber auch eher anweisen statt erklären. Das heißt, unterm Strich ist es schon eine Art paternalistische, bevormundende Sprache, wie auch teilweise mit älteren Menschen gesprochen wird, die eben nicht mehr so fit sind, nicht mehr alles können. Und dann kommt diese bevormundende Sprache, die dann eben nicht eine Kommunikation auf Augenhöhe ist. Wie erlebst du das in deinem Alltag, sei es jetzt im Krankenhaus oder generell?
Da waren jetzt viele Punkte drin.
Diese Aspekte, also verschiedene Punkte, wie du sagst, bevormundend, verniedlichend, dann auch dieses Infantilisierung, also so kindlich sprechen bis hin zu eher einen Ton von Anweisungen geben, anstatt eher erklären, was ist jetzt zu tun.
Der Punkt mit dem Erklären, ja, das ist sicherlich ein wichtiger Punkt, was ich schon auch in meinen Gesprächen mit Frauen in der Schwangerschaft merke, dass viele das Gefühl haben, sie bekommen zu wenig erklärt, zum Beispiel nach den Kontrollen beim Gynäkologen. Da ist dann viel Fachsprache gesprochen worden und wenig in verständlicher Sprache. Und nicht alle haben auch das Gefühl, dass wenn eine Entscheidung bevorsteht, dass sie wirklich mit einbezogen werden.
Würdest du sagen, das ist ein Zeitfaktor oder ist die Zeit die Ausrede?
Das ist, glaube ich, schon ein Zeitfaktor. Ja, gut erklären, sich gut verständigen, gute Kommunikation braucht halt Zeit. Mhm. Und je nachdem, wie viel zeitliche Kapazität die Ärztin oder hat, dann kann das für die eine Frau genug sein, für die andere Frau vielleicht viel zu wenig.
Aber das heißt, du schlüpfst da eigentlich auch in die Rolle als Wissenschaftskommunikatorin, weil du kennst natürlich einerseits die Fachsprache, die Fachbegriffe. Ein Arzt, eine Ärztin wird ja geholt, wenn ein Notfall besteht, oder? Ab dem Zeitpunkt, ab wann wird dann zum Beispiel jetzt bei einer Geburt im Kreißsaal, ab wann wird ein Arzt, eine Ärztin geholt oder sind die immer dabei?
Das ist, glaube ich, von Kreißsaal zu Kreißsaal unterschiedlich. Ja, es gibt zum Beispiel auch hebammengeleitete Kreißsäle. Grundsätzlich betreuen Hebammen Schwangerschaft, Geburt wie Wochenbett im physiologischen Bereich. Und die Physiologie ist, würde ich sagen, sehr bunt. Aber immer dann, wenn wir das Gefühl haben, jetzt weicht es jetzt vom Physiologischen ab und es geht in die Pathologie, dann sind wir verpflichtet, einen Arzt hinzuzuziehen. Und in manchen Häusern ist es so, dass grundsätzlich auch zu sehr physiologisch verlaufenden Geburten die letzten Minuten ein Arzt hinzugezogen wird, einfach um dabei zu sein. Und in manchen Häusern ist das unüblich. Es gibt natürlich auch zum Beispiel Geburtshäuser, wo Frauen entbinden können, nur mit Hebammen. Mhm. Und das Gleiche betrifft natürlich auch jetzt von Hebammenseite die Beratung in der Schwangerschaft. Also ja, ich vermittle da ein bisschen, wenn eine Frau zu mir sagt, ich habe da was im Mutter-Kind-Pass stehen, kannst du mir das sagen, was das heißt? Ich kann es nicht mal lesen. dann erklär ich das, aber ich erkläre es ihr so weit, dass sie dann imstande ist, beim nächsten Termin beim Arzt oder der Ärztin dann ihre Fragen zu stellen, die sie dazu hat.
Mhm. Ja. Ist auch hilfreich mitzuschreiben oder
das,
weil
ja,
teilweise passiert ja,
das ist
so
schon
schnell.
Also na, das ist schon etwas, was man vielleicht empfehlen kann oder auch einfach zu die Gespräche jemanden mitzunehmen, zu den Arztterminen jemanden mitzunehmen.
Ein Diktiergerät.
Oh Gott.
Nein. Jemanden,
bloß
eine
nicht.
Person. Aber das heißt, es passiert eben die Kommunikation untereinander im Team, mit anderen Hebammen, Geburtshelfern auch. Ist ja der männliche, oder die Bezeichnung für Hebamme, Geburtshelfer.
Ist Hebamme.
Geburtshelferin.
Hebamme. Männlich wie weiblich, divers. Ja, Hebamme.
Wirklich?
Ja. Ja, Geburtshelfer umfasst eigentlich einen Sammelbegriff von Berufsgruppen, die bei der Geburt helfen. Ärzte, Hebammen. Ich weiß jetzt nicht, ob man im weitesten Sinne auch noch umgangssprachliche Kinderkrankenschwestern mit hinein beziehen würde oder könnte. Das weiß ich nicht, weil also Geburtshelfer ist ein sehr
breiter
Begriff, ja. Aber die halt bei der Geburt helfen und dabei sind. Aber Hebamme ist Hebamme.
Und inwieweit variierst du da zwischen Dialekt und Standardsprache? Du hast erwähnt, du bist in Südtirol aufgewachsen, teilweise auch in Deutschland. Du hast in Tirol gearbeitet, wo auch Dialekt im Alltag eine andere Rolle spielt als in Wien. Mhm. Wie ist das jetzt in Wien oder gern auch im Vergleich zu Tirol, inwieweit eben auch Variation innerhalb der deutschen Sprache eine Rolle spielt?
Ja, also wie man hört, ich wechsle ja sehr zwischen, ich bin ja ein Mischmasch in meiner Sprache inzwischen schon geworden. Irgendwie bin ich überall und nicht ganz, also überall und nirgendwo wirklich zugehörig mit meinem Mix.
Liminal Space.
Genau, sprachlich bin ich in meinem Liminal Space. Im Krankenhaus, natürlich passt man sich einfach mit der Sprache an, dem gegenüber der Familie, die man begleitet und einfach deren sprachlichen Hintergrund, wenn man das so sagen kann. Mhm. Ja, ist das jetzt jemand, der vielleicht muttersprachlich nicht Deutsch ist, probiert man natürlich möglichst gut im Hochdeutschen zu sprechen, einfach damit es verständlich ist, weil das ist ja das Ziel der Sprache, dass man sich gut austauschen kann und sich versteht. Für mich, würde ich mal sagen. Hm? Und ja, aber natürlich, wenn jetzt eine Südtirolerin zur Geburt kommt, glaube ich, geht das relativ rasch, dass ich dann auch in meinen Südtiroler Dialekt wieder reinfalle. Ist jetzt gar nicht so lange her, war das mal. Und dann haben meine Kolleginnen zu mir gesagt im Team, boah, Kira, ich verstehe die nicht.
Gut, ja. Dass ihr euch wahrscheinlich auch im Team teilweise ohne verbale Kommunikation versteht. Aber kannst du Unterschiede ausmachen, wie das in Tirol war, in Innsbruck, wie du gearbeitet hast? Würdest du sagen, dass du da tendenziell mehr Dialekt im Krankenhaus gesprochen hast?
Ja, nur. Ja, ausschließlich.
Und wie sieht es aus mit mehrsprachigen Patientinnen? Mhm. Englisch?
Ja, Englisch.
Übersetzungs-Dolmetschen?
Nein. Englisch ist Gott sei Dank heutzutage ja, kann fast jeder zumindest ein bisschen Englisch. Ich kann, glaube ich, ganz in Ordnung Englisch. Ich kann mich, glaube ich, gut verständigen. Und ich verstehe natürlich auch durch meinen Südtiroler Hintergrund recht viel Italienisch. Ich spreche leider nicht mehr so gut, wie ich es mal konnte. Steht auf meiner To-Do-Liste, wieder ein bisschen besser zu werden. Aber es gibt Hebammen natürlich auch, die viele verschiedene Sprachen sprechen. Also wir haben bei uns im Team auch Kolleginnen, die Russisch sprechen, die Spanisch sprechen. Und auch wenn man keine eigene Sprache jetzt als diese eine Sprache, in der man kommuniziert, definiert, dann versteht man sich trotzdem. Dann nimmt halt die nonverbale Kommunikation einfach noch einen größeren Stellenwert ein.
Aber würdest du sagen, also wenn es nicht anders geht, dann muss es ja, aber würdest du sagen, dass auch rein nonverbal eine Geburt für beide Seiten, also für dich als Hebamme, aber auch für die werdende Mutter, wie spricht man? Ich tue mir schwer, ich möchte nicht sagen, eine gelungene Geburt, eine angenehme.
Sag mal, eine für die Frau als positiv erlebte Geburtserfahrung. Geburt. Ja, schwierig. Weil wir natürlich auch unser Arbeiten, in unserem Arbeiten kommt doch sehr viel eben Nachfragen vor und nach dem, was uns die Frau erzählt, wie sie sich fühlt, wie sie die Wehen fühlt, wie es ihr geht, emotional auch. Das sind ja alles Dinge, die wir mit einbeziehen, um es dann für die Frau sozusagen diese Begleitung so gut wie möglich zu gestalten und auch um uns medizinisch sicher zu sein, dass alles passt.
Also wenn das wegfällt.
Dass es physiologisch ist. Ja, wenn das wegfällt, dann kriegt man es auch hin, irgendwie, natürlich.
Aber zeichne deinen Gefühlszustand. Nein, das wäre in dieser Situation nicht
passend. Frauen, wir sind ja noch in der Schwangerschaft, aber würden wir jetzt auf die Geburt vorgreifen?
Ja.
Frauen grundsätzlich, je nachdem in welcher Geburtsphase sie sich befinden, sind eben in ihrer ganzen Aufmerksamkeit viel mehr im Innen wie im Außen und sprechen grundsätzlich sehr viel weniger. Weil das auch ein Bereich ist natürlich vom Gehirn, der bei der Geburt absolut eigentlich nicht gebraucht wird. Ich muss Ihnen nicht erzählen können, was ich gestern alles gemacht habe.
Obwohl Smalltalk spielt das eine Rolle, dass man in der Eröffnungsphase, oder ist da eigentlich, also im Smalltalk im Sinne von, dass man eine Beziehung schafft. Also wenn du jetzt in den Kreißsaal kommst und jetzt Teil einer Geburt bist, dass in der Eröffnungsphase ganz am Anfang,
um Vertrauen aufzubauen,
dass du, aber keine Ahnung, also fragst du da, was machst du, was stellt man da für Fragen?
Da will man Frage. Ich denke mal kurz immer nach.
Will man da über Beruf reden? Will man da über?
Also ich werde manchmal gefragt, wie lange machen Sie das schon oder wie lange machst du das schon?
Zuerst mal checken, wie lang.
Von meiner Seite aus, ich frage manchmal einfach so Sachen wie zum Beispiel, habt ihr gut hergefunden? Wie waren die letzten Wochen? Oder informiere auch einfach über den weiteren Ablauf, was jetzt als nächstes kommt. Ich habe lange Zeit die Frage auch gestellt, woher kommt ihr? Weil in Südtirol ist so eine Frage, woher kommst du? ist so einfach auch ein Türöffner. Und man redet dann drüber, ich bin von dort. Je kleiner die Dörfer, umso mehr hat man sich dann irgendwie so zum Erzählen, da kommt mein Kollege auch her. Und dann ist es gleich so, ist man gleich verbunden. Bis mir einmal passiert ist, von allzu langer Zeit, dass ein Paar war, die wirklich also absolut perfekt Wiener Dialekt gesprochen haben. Und ich bin noch nicht so lange in Wien und bin orientierungsmäßig nicht so gut veranlagt. Das ist nicht meine Stärke. Und ich wollte einfach wissen von Ihnen, eben aus welchem Bezirk seid ihr, wie lange seid ihr hergefahren und habe gefragt, woher kommt ihr? Und er hat dann geantwortet, unsere Eltern sind aus der Türkei, aber wir sind österreichische Staatsbürger und hier geboren. Und es hat mir, also abgesehen davon, dass ich ja selbst keine Österreicherin bin, sondern offiziell italienische Staatsbürgerin, habe ich diese Frage, woher kommst du, gemerkt, dass die was ganz anderes auslösen kann, je nachdem, welchen Hintergrund man vielleicht hat oder welche Erfahrungen man in seinem Leben gemacht hat. Und seitdem stelle ich die Frage so eigentlich nicht mehr. Habe es dann natürlich auch aufgeklärt und habe gesagt, ich wollte nur wissen, wo ihr wohnt, weil ich kenne mich in Wien noch nicht so gut aus. Ich bin erst seit 2 Jahren da. Und dann war es auch voll in Ordnung. Aber das ist doch etwas, spannend, was mich, war schon ein Augenöffnen.
Spannend. Ja, ich würde sagen, wir gehen es an. Wir sind
die Geburt.
Die Geburt, ja. Also der Blasensprung ist passiert. Ich habe recherchiert, Geburtsprozess in Phasen und habe gefunden, je nachdem 3 oder 4 Phasen, also diese Übergangsphase wird teilweise erwähnt, teilweise nicht. Das war eine Google-Recherche, das war keine medizinische
Fachrecherche,
aber ich habe gefunden, Eröffnungsphase, Übergangsphase, Austreibungsphase, Nachgeburtsphase.
Mhm.
Bist du damit einverstanden? Oder wie strukturieren wir unsere Phasen?
Naja, da gibt es wirklich zig verschiedene Nomenklaturen dafür. In der deutschen Sprache auch andere wie zum Beispiel im Englischen. Grundsätzlich eine Phase, oder ich würde es für mich so bezeichnen, Latenzphase als erste Phase, Eröffnungsphase.
Was ist Latenz? Wie beschreibst du
das? Latenzphase, da sind wir wieder in diesem, diesem Zwischenzustand. Ja. Also das ist so der Übergang vom Ende der Schwangerschaft hin zur der aktiven Geburt. Das ist die Phase, die bewirkt, dass sich der Körper noch einmal wirklich auf die Geburt jetzt einstimmt. Dass am Muttermund, also das ist ja, der Muttermund ist ja geschlossen in der Schwangerschaft, weil das Kind soll ja drin bleiben. Und dann soll er sich aber öffnen. Und das ist ja 9 Monate zu und dann auf einmal auf. Ist natürlich ein sehr großer Prozess. Und deswegen, glaube ich, hat die Natur da diese Übergangsphase, diese Latenzphase als Übergangsphase von Schwangerschaft zu wirklich Geburtsbeginn gemacht. Da haben Frauen auch schon Wehen. Häufig wissen sie eben nicht, sind es jetzt schon eröffnende Wehen, die den Muttermund öffnen, weil dann spricht man von Eröffnungsphase und aktiver Geburtsphase. Und das ist häufig die Phase, wo Frauen auch ins Krankenhaus kommen und sagen, ja, ich habe Wehen, zum Beispiel alle 10 Minuten oder alle Viertelstunde oder unregelmäßig. Und dann manchmal auch gesagt wird, naja, das sind noch keine Wehen. Wehen sind es schon, es tut sich da viel im Körper, aber es sind jetzt halt noch keine Geburtswehen per Definition.
Mhm.
Genau, da ist auch manchmal sprachlich ein bisschen schwierig in der Kommunikation, weil das viele Frauen als sehr, vielen Frauen gibt es ein Gefühl, dass ihre Wahrnehmung von dem, was sie in ihrem Körper spüren, mit dem, was die Fachperson, Arzt, Hebamme, Ärztin, wie auch immer, dann sagt, nicht übereinstimmt. Mhm. Und auch da ist wieder der Faktor Zeit. Das wäre so wichtig, den Frauen zu erklären, was dein Körper macht, ist richtig und gut. Es ist aber noch nicht Geburt und deswegen musst du auch noch nicht hier im Krankenhaus jetzt bleiben. Aber es ist okay, dass du da warst. Geh einfach nochmal heim, mach's dir fein. Und dann, wenn es in diesen Abständen ist oder wenn du dich unwohl fühlst, dann kommst du wieder. Und dann gehen die beruhigter nach Hause. Viele Frauen recherchieren aber auch diesbezüglich wenig, obwohl es zig Möglichkeiten natürlich geben würde. Manche recherchieren viel zu viel und andere viel zu wenig. Ja, aber das ist die Latenzphase. Also das ist so diese Übergangsphase, diese erste von Schwangerschaft zur Geburt. Dann kommt die Eröffnungsphase mit Ziel, den Muttermund zu öffnen. Ja, und
da sollte man sich im Kreißsaal befinden. Oder am Weg?
Recht unterschiedlich. Ich meine, das kommt natürlich darauf an, auch wo du deine Geburt planst, wo du dich wohlfühlst. Ja? Also der Muttermund muss ungefähr auf 10 cm aufgehen. Und man muss jetzt nicht, beim ersten Kind zum Beispiel, man muss jetzt nicht gleich, wenn man merkt, okay, ich habe jetzt regelmäßig Wehen, wenn man sich zu Hause wohlfühlt und die Schwangerschaft ist unkompliziert, kann man eigentlich so lange zu Hause bleiben, wie man sich wirklich wohlfühlt. Weil diese Phase von auf 10 cm aufgehen, normalerweise ist so 1 Zentimeter pro Stunde, dass sich der Muttermund öffnet. Das heißt, auch wenn man schon regelmäßig Wehen hat, aber du fühlst dich wohl zu Hause, das ist so wichtig. Mhm. Wo fühle ich mich wohl? Fühle ich mich wohl, wenn ich im Krankenhaus bin und diesen medizinischen die Infrastruktur, die medizinische habe und dann kann ich mich entspannen, dann ist es gut für die weitere Geburt, weil ich fühle mich sicher. Mhm. Wenn ich mich zu Hause sicher fühle und gemütlich und fein und mein Partner, Partnerin ist bei mir und es passt so, dann ist es auch wunderbar. Oder man plant überhaupt eine Hausgeburt oder Geburtshaus, das ist immer natürlich dann die Frage, wo die Frau halt dann zur Geburt hingehen möchte. Aber ab einem gewissen Zeitpunkt in der Eröffnungsphase haben die Frauen alle das Gefühl, jetzt möchten sie Beistand haben. Mhm. Und wenn man das Gefühl hat, egal ob früher oder später, sollte man die Hebamme anrufen zur Hausgeburt oder ins Krankenhaus fahren. Ja, genau.
Und dann kommt die Übergangsphase.
Mhm.
Das ist jetzt die wahrscheinlich Liminal Space, dieses Dazwischen,
der Übergang. Das ist auch wieder so eine Zwischenphase. Ja, genau. So wie es das einmal gibt, so zwischen Schwangerschaft und wirklich aktiver Geburt, Geburtsbeginn, so gibt es noch einmal zwischen der Muttermund ist ganz offen, aber es ist noch nicht diese aktive Phase, die das Kind sozusagen nach unten, also durchs Becken nach unten, in Anführungszeichen, schiebt. Mhm. Ja, die Gebärmutter schiebt das Kind nach unten. Die ist manchmal auch sehr schwierig für die Frauen emotional, weil das natürlich unglaublich viel Mut braucht. Man ist schon total müde von dem, was war. Also körperlich auch einfach ist das wahnsinnig anstrengend. Das ist wie ein Marathonrennen. Und man glaubt eigentlich nicht, dass man das noch schafft, dass man die Kraft noch irgendwo herholen kann. Der Körper macht dann da eine, setzt noch einmal eine enorme Hormonkaskade frei, um der Frau die Kraft zu geben. Und auch dem Kind. Das Kind bekommt ja auch Hormone mit. Und es braucht aber so ein oder viele Frauen beschreiben so ein Gefühl von, ich kann es nicht, ich schaffe es nicht, es wird nicht funktionieren. Und auf einmal ist dann aber die Kraft da und sie wissen, ich kann es schaffen, ich muss es auch schaffen. Und dann kommt die Power und dann kommen wir dann zur nächsten Phase und das ist dann die, du hast gesagt, Austreibungsphase. Besseres Wort ist vielleicht Austrittsphase.
Ich treibe das Kind aus.
Ja, wie eine Hexenaustreibung, oder? Also ist eigentlich ein furchtbares Wort. Austrittsphase, weil das Ziel dieser Phase ist, dass die Frau sozusagen mit der Kraft ihrer Wehen oder der Gebärmutter, die die Wehen ja als Muskelkontraktion hat, mhm. ja, eine Wehe ist eine Muskelkontraktion, und ihrer eigenen Kraft, die sie auch noch aufwendet, dem Baby hilft, das Baby macht auch aktiv damit, um es dann auf die Welt zu schieben. Pressen finde ich ist auch eigentlich ein
aggressiver Begriff.
Ja, ja. Schieben. Sagen wir mal schieben, um das Kind hinaus, also rauszuschieben. Und genau, dann ist das Kind geboren und dann kommt eben diese letzte Phase des Bondings, also der Hautkontakt mit Mutter und Kind, eine Ruhephase und auch die Geburt der Plazenta.
Und die Trennung der Nabelschnur.
Genau, früher oder später.
Puh, ja, haben wir jetzt durchlebt im Schnelldurchlauf. Und deine Rolle ist ja eigentlich, wie du schon gesagt hast, die der Begleiterin, aber du bist ja eigentlich auch das Dopingmittel, das du verabreichst, wohl dosiert, verbal und nonverbal, weil du motivierst, oder? Du unterstützt, du bist da Cheerleaderin. Wenn jetzt zum Beispiel, wie du erwähnt hast, die Frau sagt, es geht nicht mehr, ich kann nicht mehr, ich will nicht mehr,
ja,
dann sagst du, geh mal, oder wie?
Dann sage ich meistens einmal, ja, ich weiß, es ist voll anstrengend.
Auch für mich.
Nein. Das aber es ist, also man muss die Frau ja auch einfach einmal wahrnehmen, indem was sie da leistet. Und der, das ist ja wirklich eine Geburt, ist, egal wie sie dann danach empfunden wird, ob hoffentlich sehr positiv und sehr schön, hoffentlich nicht traumatisierend, aber es ist einfach eine Naturgewalt, die da arbeitet. Ja? Also unser Körper
leistet
Enormes. Mhm. Und dass das viele Eindrücke sind und dass das Sache ist, dass die Frau das sagt, das muss man ja halt einfach einmal lassen und sagen, ja, Urzach. Da geht es halt vielen drum um Dasein, Mut spenden, Kraft spenden, natürlich auch motivieren, weil dann schon gerade in dieser Austrittsphase und auch in der Übergangsphase, wie du gesagt hast, ganz wichtig wird, dieses an die Hand nehmen und an diesen Punkt kommen. Okay.
Aber auch physisch, also du berührst, oder ist es nicht, also dass du wirklich Körperkontakt?
Es ist unterschiedlich. Ich arbeite eigentlich schon sehr viel und gern mit Körperkontakt, aber nach meiner Einschätzung, ob das jetzt für die Frau passt oder nicht. Und ich frage auch oft, ist es angenehm? Probieren wir es mal so. Ist es gut oder nicht? Passt die Position so für dich? Und das sagen sie, also können sie natürlich direkt in dem Moment dann feedbacken.
Hast du eine Situation erlebt, in der Musik gewünscht und aufgedreht wurde?
Das ist so lustig, weil ich habe gerade in dem Moment daran gedacht. Ja, wir haben mal eine Geburt gehabt im Geburtshaus, wo ich mal gearbeitet habe in Innsbruck. Und die Frau hat sich mit Hypnobirthing, weiß nicht, ob du das schon mal gehört hast, eine Art der Geburtsvorbereitung mit Entspannungsübungen, Meditation, im Allgemeinen so, jetzt mal gesagt, vorbereitet und hat das auch eine Zeit lang, hat dir das gut geholfen. Und irgendwie so bei dieser Übergangsphase, ja, hat sie gesagt zu ihrem Mann, ich halte das nicht mehr aus, diese Meditationsübung, ich will jetzt Rammstein. Und jetzt, dann haben wir wirklich dieses Kind im Wasser zu Rammstein geboren und das war für mich ein absolutes Highlight, weil sie hat durch diese laute Musik im Raum und Frauen gerade zum Schluss der Geburt sind einfach lauter, weil ihnen es hilft, ja, einfach über die Laute, die sie machen, mehr Kraft aufzuwenden, um ihrem Kind zu helfen, als auch die Beckenbodenmuskulatur zu entspannen. Und sie hat sich dann nicht geschämt, dass sie laut ist und deswegen ist halt so laut Rammstein gelaufen. Und das war wunderbar.
Das sollte man häufiger machen. Ja. Also eigentlich muss
oder
man
auch einfach Entspannungsmusik generell. Ich probiere immer zu sagen, mal bitte nehmt Musik mit, macht solche Playlists. Vielleicht habt
beim Einchecken Musikwünsche bekannt geben.
Mitnehmen. Es gibt in fast jedem Kreis inzwischen doch einen Bluetooth-Speaker und sonst nimmt man ihn sich selber mit. Also Musik, ja, gerne. Auch Musik mit Kopfhörern. Wenn die Frau Kopfhörer hat und dann kann sie mehr in sich gehen, ist das natürlich immer positiv.
Aber es wäre jetzt schwierig, wenn ich zum Beispiel, ich sage jetzt Crossing Strings, ein Gitarrenduo mitnehmen möchte, das live spielt und mich begleitet. Das wäre schwierig.
Das wäre schwierig. Ich glaube auch nicht, dass du das möchtest.
Im Nebenzimmer. Also Musik hat eine Kraft. Musik reißt
ja
mit.
Auf jeden Fall.
Und wenn wir jetzt schon bei den Lauten sind, der Kreissaal wird ja geschrieben mit scharfem S, weil es aus dem Mittelhochdeutschen tatsächlich von Schreien, Kreischen kommt, wenn man das jetzt etymologisch ganz weit zurückgeht. Und das Verb kreißen, auch mit scharfem S geschrieben, bedeutet Wehen haben, entbinden, gebären, der Kreissaal, also nicht wie der Kreis geschrieben, der runde Raum sozusagen. Ja. Und wenn wir jetzt bei den Lauten bleiben, dann haben wir jetzt gesagt, ja, Musik, Schreien, Stöhnen, alles Mögliche. Wird da auch geflucht, geschimpft, Fäkalsprache?
Ist erlaubt, würde ich
passiert
sagen.
Passiert auch?
Ja.
Passiert das dann eher im Dialekt oder nicht zwingend?
Grundsätzlich, wenn es intensiv wird, sprechen viele Frauen sprechen viele Frauen, wenn auch nur mit sich selber, in ihrer Muttersprache. Ja. Weil Geburt natürlich in einem Gehirnareal oder in Bereichen von Gehirn passiert, die so alt sind und so an unsere Urinstinkte geht oder an die Basis, dass natürlich vielleicht die Muttersprache das auch ist, wo sich die Frau vielleicht auch am besten ausdrücken kann oder sich vielleicht auch am wohlsten fühlen würde, wenn jede Frau ihre Muttersprache im Kreiszimmer sprechen könnte, wäre das sicherlich etwas, was auch die Intimität und das Wohlbefinden fördern würde, glaube ich.
Ja, und wenn wir jetzt von den Lauten der Mutter zu den Lauten des Babys kommen, da ist ja doch der erste Laut das Weinen oder Weinen, Schreien, wie man es
die meisten Kinder weinen, genau.
Möchte. Und da gibt es eine Studie und ein Buch von Kathleen Wermke, Anthropologin und Verhaltensbiologin. Sie ist Leiterin des Zentrums für vorsprachliche Entwicklung und Entwicklungsstörungen am Uniklinikum Würzburg. Und sie hat ganz frisch im März 2024 ein Buch veröffentlicht mit dem Titel Babygesänge, wie aus Weinen Sprache wird. Und sie schreibt da auf 200 Seiten circa ganz viel über einerseits die sogenannten Natursänger, wie sie sie nennt, Wale, Delfine und Singvögel. Die ähneln natürlich dem Singsang der Babys, aber anscheinend nur Babys, Menschen, sind die einzigen, die dann später aus diesem Singsang Sprache entwickeln. Natürlich jetzt auch wieder, wie definieren wir Sprache, aber wir gehen da jetzt nicht ins Detail. Und sie hat eine Datenbank von Babylauten und mit Lautäußerungen, mit Aufnahmen und die modelliert und analysiert sie. Und ich habe da ein paar spannende Punkte mitgebracht. Erstens, kulturelle Unterschiede sind bereits in den ersten Lauten feststellbar. Das heißt, beispielsweise französische Babys weinen tatsächlich anders als deutschsprachige Babys. Wie macht sie das fest? Sie schaut ganz grundsätzlich, ob bei den Babys jetzt physiologisch Stimme, Kehlkopf, alles in Ordnung ist. Und wenn dann eben die Unterschiede in Tonhöhe, in Modulation auftreten, dann schreibt sie das eben französischsprachigen Babys zu, dass die dann, könnte man sagen, mit Akzent weinen, in der Hinsicht, dass die Melodie verläuft von tief nach hoch, während Babys deutschsprachiger Mütter mit fallender Melodie, also von hoch nach tief, auch wie wir einen Satz beenden, von hoch nach tief weinen.
Spannend.
Oder Mandarin zum Beispiel, das in China, Taiwan und Singapur gesprochen wird, hat 4 Tonhöhen. Das heißt, unterschiedliche Tonhöhen bestimmen dort die Bedeutung der Wörter. Und das heißt, der Abstand natürlich zwischen dem tiefsten und höchsten Ton ist ja viel größer als bei uns. Also wenn wir jetzt sagen, was auch immer wir sagen das ja also so, wie ich jetzt spreche, variiere ich ja jetzt nicht groß. Und die variieren da viel mehr. Und das hört man auch schon beim Baby, weil bereits vor der Geburt, im letzten Drittel der Schwangerschaft, findet eine Prägung durch die Sprechmelodie der Mutter statt.
Urspannend.
Kannst du da, wie viele deutschsprachige, französische, Mandarin sprechende Mütter und Babys hast du in deiner Stichprobe?
Oh Gott. Ich finde das urspannend. Also, ich habe schon gewusst, dass Babys eben sehr viel oder geprägt werden oder das sehr viel mitbekommen durch gerade im letzten Drittel der Schwangerschaft, was die Mutter, welche Musik sie hört, wie sie spricht und dass das Kind natürlich aktiv mitbekommt, aber dass das wirklich quasi messbar ist, der Unterschied, das habe ich nicht gewusst. Soll noch mal jemand sagen, die Natur ist nicht genial.
Und auch bei japanischen und schwedischen Neugeborenen, dass die komplexer weinen als deutsche Babys, weil die Sprachen, jetzt abstrakt gesagt, komplexer sind als die deutsche Sprache. Auch hinsichtlich eben Sprachmelodie.
Mhm. Irre.
Ich habe es auch sehr spannend gefunden, weil, ich glaube, du hast jetzt vorhin kurz erwähnt, wie wir noch nicht on air waren, die Tonhöhe, dass das bei dir oder bei der Mutter eine Rolle spielt in den Phasen, dass sich dann deine
Die ja, du meinst das Tönen.
Ja.
Genau, das wenn Frauen ohne PDA, also ohne Periduralanästhesie unter der Geburt entbinden,
Das ist eine
Möglichkeit von einer lokalen Betäubung am Rücken bei den Nerven, um sozusagen der Frau den Geburtsschmerz zu erleichtern. Also eine Möglichkeit der schmerzarmen Geburt. Und wenn eine Frau das nicht hat, dann haben die, wie sie die Wehen veratmet, welche Töne sie dabei macht, ob die hoch oder tief sind, ob die vielleicht laut oder leise sind und wo man den Ton hört, wo sie ihn macht. Also ist es eher im Mund, im hinteren Bereich, im Kehlkopf, je nachdem, welche Töne wir machen, je nachdem, wie wir summen, ja zum Beispiel merken wir den Ton irgendwo anders in unserem Körper. Also ist er im Brustbereich, ist er im Bauchbereich, ist er im Beckenbodenbereich. Und je tiefer das Kind im Laufe der Geburt durch den Geburtskanal, das heißt durchs Becken, im Groben gesagt, nach unten rutscht, desto tiefer werden die Töne von der Frau. Sie sind eher höher am Anfang und nicht so intensiv. Und umso tiefer und intensiver es wird, umso tiefer tritt das Kind sozusagen nach unten. Damit reguliert die Frau einerseits auch, wie schnell das Kind sozusagen durchs Becken rutscht oder auch in dieser Austrittsphase, wenn sie mitschiebt, wie viel Druck sie aufwendet, wie viel Kraft sie aufwendet. Und andererseits hat es, glaube ich, auch eine Signalfunktion für die Personen, die die Geburt begleiten, über den Geburtsfortschritt? Weil die Frau mit dem frisch geborenen Kind ist natürlich auch sehr sicherheitsbedürftig. Es gibt auch Tiere, die das machen. Ich kann da jetzt kein ganz genaues Beispiel nennen, aber ich weiß, dass Tiere das machen. Kurz bevor sie ihre Kinder wirklich dann geboren haben, machen sie Laute, damit andere aus dem, in Anführungsstrichen, Rudel im sicheren Abstand bleiben, aber das Tier schützen, damit nicht ein anderes Tier kommt und das Babytier essen würde oder so. Ja. Also von dem her sind wir schon auch Säugetiere, oder das ist schon sehr animalisch in uns noch drin und macht total Sinn. Für mich ist das sehr fein eigentlich, weil ich dann weiß, auch ohne dass sie die Frau zum Beispiel vaginal untersuchen muss, wie weit ist sie ungefähr, wie kommt sie zurecht.
Aber du hast gesagt, veratmen, ein sehr schönes Verb.
Ja.
Veratmen. Ich veratme die Luft. Sagt man das? Ich veratme. Wen veratmen?
Wen veratmen, ja.
Wen wegatmen?
Nein. Ich glaube nicht, dass meine Wehe wegatmen kann. Für das hat sie zu viel Kraft.
Okay.
Aber veratmen ist einfach mit diesem Vorgang der Kontraktion.
Mitgehen.
Das ist wellenförmig, genau. Es kommt, dauert eine gewisse Zeit, dann kommt wieder eine längere Pause. Mit dem Mitgehen und die Atmung daran anpassen. Genau.
Und tönst du da auch mit?
Manchmal.
Weil du musst ja teilweise vielleicht anregen zum Tönen.
Ja, also manchmal, wenn ich das Gefühl habe, dass es einer Frau gut tut. Manche Frauen sind das einfach sehr gut bei sich und in ihrem Instinkt oder in ihrem Gefühl, einfach das zu tun, was ihnen gut tut. Und in Anführungsstrichen, sie scheißen sich nichts, was super ist für die Geburt. Wenn man einfach sagt, okay, ich bin jetzt da und ich mache das jetzt einfach und ich traue mir das. Aber wenn manche Frauen sehr kontrolliert sind und das Gefühl haben, sie dürfen das jetzt vielleicht nicht oder sie trauen sich nicht, dann tue ich das schon manchmal anleiten oder ihnen einfach Beispiele geben, wie sie es machen können. Genau.
Im Chor.
Ja, das ist ja auch was Spannendes, da wären wir wieder bei dem Rammstein-Beispiel. Wenn du dich trauen willst, laut zu sein, dann ist es, glaube ich, einfacher, wenn du nicht die lauteste Person bist, also wenn jemand anders mitmacht oder wenn laut Umgebungsgeräusche sind, weil man dann das Gefühl hat, man steht vielleicht nicht so im Mittelpunkt. Vielleicht.
Aber auf alle Fälle bist du als Unterstützerin da, verbal, nonverbal und natürlich in medizinischer Hinsicht. Und ich habe da gedacht an die Hebammenkunst, auch Maieutik genannt, von Sokrates, also die Art der Gesprächsführung, die ja im philosophischen Sinne dazu führt, dass der Gesprächspartner, die Gesprächspartnerin selbst die Antworten findet. Mhm. Und das heißt Maieutik oder Hebammenkunst. Und das bist du ja im doppelten Sinne, also verbal, nonverbal, aber auch hands-on sozusagen. Und du hilfst eben bei diesem Geburtsprozess, jetzt in dem Sinn buchstäblich. Und du hast auch auf deiner Homepage stehen, dass die Frau selbst schon ganz viel Wissen in dir hat, was ja auch jetzt im sokratischen Sinne ja so ist, dass wir die Antworten wissen oder wir wissen, was für uns unter Anführungszeichen richtig ist. Mhm. Aber wir müssen es auch oft gewissermaßen erst gebären,
ja.
Dieses Wissen erst entbinden. Und da hilft ein Gesprächspartner, eine Gesprächspartnerin, ein Buch, was auch immer auf diesem Weg. Und du bist ja da in mehrfachem Sinne Geburtshelferin. Also wenn ich jetzt da ganz bewusst das Wort Geburtshelferin wähle.
Genau, also ich finde auch in der Wochenbettzeit dann, dass die Frauen halt eigentlich sehr oft sehr gut wissen würden, was sie brauchen. Und meine Begleitung geht eigentlich, oder mein Ansatz der Begleitung geht eigentlich dahin, natürlich für medizinische Dinge, da bin ich ausgebildet und da gebe ich auch ganz klare Empfehlungen oder beweise halt an einen Arzt, Ärztin weiter, wenn ich es nicht weiß oder es nicht mein Gebiet ist. Aber vieles weiß die Frau eben eigentlich schon selber. Sie traut sich nur nicht darauf zu hören, glaube ich manchmal. Und es ist viel dieser Rat wieder von außen.
Der laut
muss
wird.
Muss mir jemand genau zeigen, wie ich zum Beispiel mein Baby halte. Oder wenn mein Baby ruhig in meinem Arm liegt, mache ich es dann automatisch richtig. Kann es auch sein, dass ich alles richtig mache, aber das Baby ist einfach gerade unrund und hat gerade keinen guten Moment. Projiziere dann den Fehler gleich wieder darauf, dass ich was falsch mache. Frauen sind sehr viel Kritik und sehr viel Hinterfragen ausgesetzt, würde ich jetzt fast sagen, in der Wochenbettzeit. Und es ist auch zumindest mein Ansatz, dass, wie gesagt, die Mutter eigentlich oder die Eltern die Experten fürs Kind sind, weil die müssen ja das Kind in die Welt begleiten. Das heißt, ja, Ratschläge geben gut, aber eigentlich ist die beste Begleitung oder Betreuung auch von Freunden und so weiter, die tut es der Mutter was Gutes, weil nur die Mutter kann sich ums Kind kümmern. Natürlich kann man ihr was abnehmen. Ja, man kann auch mal das Kind halten, man kann einmal bekochen oder, aber eigentlich wär's doch einmal spannend, auch die Mütter zu fragen, was brauchst du? Anstatt einfach zu kommen in die Woche, ins Wochenbett, zu besuchen, um das Baby zu halten und dem Baby ein Geschenk mitzubringen. Wie wäre es, wenn man einfach mal wirklich fragt, ganz offen die Frage stellt, welche Unterstützung brauchst du? Was kann ich dir Gutes tun? Was möchtest du?
Weil dieses Wochenbett, wir sind ja jetzt schon mittendrin, das ist diese Postpartalphase, also nach der Geburt, Zeitraum circa 6 bis 8 Wochen nach der Entbindung. Eine sehr wichtige Phase, in der man sich wirklich schonen sollte, in der man wirklich im Bett oder wirklich liegend viel Zeit verbringen sollte.
Je nachdem, wie die Geburt war, vielleicht ein bisschen unterschiedlich und wie sich die Frau fühlt, aber man sollte auf jeden Fall nicht sofort anfangen, einen Rhythmus zu finden, durchzustarten und spazieren zu gehen. Also man sollte ruhen, kuscheln mit dem Baby, mit Partner, Partnerin und sich einfach alles das tun, zumindest auf jeden Fall finde ich die ersten 2 Wochen, alles nur das tun, was mir selber als Frau gut tut.
Würdest du sagen, natürlich wir leben alle in dieser Zeit jetzt, aber ich kann mir vorstellen, wenn ich jetzt meiner Oma sage, wie war deine Wochenbettphase?
Das war ganz anders früher.
Ja. Das heißt, der Begriff war wahrscheinlich nicht da, aber damals und heute, vielleicht müssen wir gar nicht so weit zurückgehen, aber ist es so, dass dieses Wochenbett, diese Wichtigkeit des Wochenbetts, dass das immer zentraler wird, erst so, keine Ahnung, letzten Jahrzehnten oder weil sich auch die Umstände verändert haben?
Es ist sicher eine kulturelle Frage auch, weil in anderen Kulturen gibt es zum Beispiel auch Traditionen, wo die Frau die ersten 40 Tage wirklich die Wohnung und großteils das Bett mit Kind eigentlich nicht verlässt, sondern die wird 3-mal am Tag warm bekocht und da wird sich eingeteilt und die wird von vorne bis hinten sozusagen bemuttert. Ja, um selber Mutter werden zu können. Das Bemuttertwerden, etwas ganz, ganz Feines. Und ich glaube, ja, es kommt jetzt wieder ein bisschen mehr, dass man einfach probiert, Frauen in dieser doch schnelllebigen, leistungsorientierten Gesellschaft wieder die Erlaubnis zu geben, ihr dürft zu Hause bleiben, ihr dürft euch die Zeit nehmen, macht es. Häufig ist auch der Grund, und das stimmt teilweise auch, wichtig ist zu ruhen wegen der Heilung,
Geburtsverletzungen,
als auch der Wunde, die ja noch in der Gebärmutter ist, wo die Plazenta angehaftet war. Daher hat man eben diese Blutung und das muss alles heilen. Aber auch wenn ich vielleicht keine Geburtsverletzung habe und ganz so unkomplizierte Rückbildung und alles gut ist, auch dann darf ich einfach, um mich psychisch vielleicht zu erholen, also zu verarbeiten einfach, was passiert ist mit meinem Körper, die Eindrücke, und diese Umstellung vom nur Frau sein und Partnerin sein auf auch Mutter sein, dafür muss man sich ja auch Zeit nehmen. Das ist so ein bisschen wie, es ist anerkannt, dass man, wenn man sich das Kreuzband reißt, in Krankenstand geht, aber wenn man vielleicht psychisch belastet ist, es wird zwar besser, aber es ist immer noch schwierig. Eben in anderen Kulturen ist es ganz selbstverständlich, dass die Frau zu Hause bleibt. Und ganz, ganz viel früher war es eigentlich auch, glaube ich, normaler. Zumindest auch, dass, wie gesagt, da war so diese Gemeinschaft im Dorf zusammenleben. Man schaut aufeinander, viele helfen, viele helfende Hände. War normaler.
Ja, und wie schaust du auf dich, um mit einer persönlichen Frage zu schließen? Du erlebst diesen Prozess der Geburt, diese Phasen erlebst du ja sehr häufig, also im Leben einer Frau. Also du hast schon viele Geburten erlebt, miterlebt. Und das ist körperlich belastend, das ist emotional belastend oder sagen wir fordernd, ist vielleicht ein angenehmerer Begriff. Was hat das für Auswirkungen auf deine private Lebenswelt? Jetzt einerseits, ja, starten wir ein, also machen wir eine zweigeteilte Frage im Sinne von, welche Auswirkungen hat dieser Beruf einfach, diese Nachtdienste, diese Tätigkeit im Krankenhaus?
Also grundsätzlich glaube ich, dass man, wenn man als Hebamme arbeitet, immer auch ein bisschen damit identifiziert wird, Beruf und Berufung, vielleicht so ein bisschen als Slogan, und man sehr gut auf sich achten muss und auch darf, dass man zwar Hebamme ist und wenn man sagt, ich bin Hebamme, hat jeder meistens auch eine Geschichte dazu zu erzählen, seine eigene oder vielleicht von der Mutter oder dass man aber auch sich selber, also seine Identifizierung als Person, nein, jetzt fehlt mir das Wort.
Identität.
Identität, danke. Also seine eigene Identität, dass man auch einfach irgendwo einmal hingeht in eine neue Runde, in einen neuen Freundeskreis und einfach sagt, ja, bewusst, ich bin jetzt als Kira da und nicht als Hebamme. Ich stelle mich auch manchmal, wenn wir reisend sind oder so, nicht als Hebamme vor, sondern sage, ich arbeite im Krankenhaus, weil ich manchmal vielleicht auch gern von den anderen hören möchte und über andere Dinge von mir erzählen möchte, anstatt in Anführungsstrichen nur über meine Arbeit, obwohl ich meine Arbeit liebe. Aber wie du sagst, es ist wichtig, dass man auch ein Leben außerhalb der Arbeit hat und darauf auch schaut, ja.
Und wie geht's dir jetzt? Also du arbeitest seit 2016 als Hebamme. Wie geht's dir persönlich mit diesem, ja, mit diesem, was wir alles, was wir jetzt gesprochen haben, Schwangerschaft, Vorstellungen über Schwangerschaft, Kommunikation, Umgang, Vorstellungen, eben wie das auch einfach das Rollenbild, Frau, wie werden Frauen wahrgenommen? Wie kann man Frauen einerseits auch in ihrer Autonomie stärken, aber ja, was macht das mit dir persönlich? Hast du dann irgendwie immer das Gefühl, du musst jetzt emanzipatorisch immer mit gutem Beispiel vorangehen und du musst alle aufklären und vermitteln und das geht ja nicht.
Das geht nicht, ne?
Kannst du Beruf und Privat und so, das, also kann man das so trennen? Eigentlich läuft es wieder daraus, darauf hinaus.
Es geht, ich finde, es hilft sehr viel, der Austausch auch mit Kolleginnen und auch Freundinnen, die vielleicht Hebammen sind, dadurch, dass man viel Zeit in der Arbeit gemeinsam verbringt und ja, sich da sehr vertraut, glaube ich, entstehen auch gute Freundschaften, dass man sich da einfach austauscht und vielleicht auch zum Beispiel mit dem Partner schon natürlich drüber spricht, aber nicht über alles spricht. Manche Dinge muss man auch nicht mehr besprechen, weil man halt, wenn man länger in dem Beruf arbeitet, manche Dinge sind einfach auch normal, in Anführungsstrichen, geworden. Die nehmen einen auch emotional jetzt vielleicht nicht mehr so viel mit. Aber weil du auch vorher gesagt hast, mit den Nachtdiensten und mit dem Arbeitspensum, Essen spielt da echt eine große Rolle. Also einfach zu schauen, warm zu essen, ja, warm zu essen, gesund zu essen.
Energie zu haben.
Mir hilft das total viel, ja.
Was hältst du von Lindkugeln jetzt als?
Sehr gut.
Als Belohnung.
Postnachtdienst einer Lindkugel ist immer gut.
Sehr gut. Dann warten noch die Kurzfragen auf dich. Du kannst aber auch gerne schon parallel die Lindkugel.
Du kannst sie schon mal anfassen und schon mal
auspacken.
Nachgefragt. Der Mundart World Rap.
Mein aktuelles Leben als Wetterlage.
Sonne.
Ein besonderes Geschenk, das ich zuletzt erhalten habe.
Ah, eine Gartenschere.
So würde ich mich in einer Kontaktanzeige beschreiben.
Offen, unternehmenslustig und manchmal ein bisschen zu viel redend.
Diesen Tag in meinem Leben möchte ich nochmals erleben.
Ein Tag in Vietnam, den ich mit meinem Freund verbracht habe, am Meer.
Im Schwebezustand.
Im Schwebezustand, ja, absoluter Schwebezustand.
Eine mündliche Liebeserklärung. Ich liebe dich oder sowas in der Art, sage ich auf Standarddeutsch oder im Dialekt?
Dialekt.
Wie klingt das?
Ich liebe dich, ich mag dich, ich mag dich sehr.
Und ich freue mich auf?
Den Sommer in Wien.
Ja dann, vielen herzlichen Dank. Lindkugel, 1, 2, 3. Wie sagt man da?
Cheers kann man nicht sagen, weil es ist kein Prosecco. Mahlzeit.
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 Mahlzeit. Vielen Dank für diesen gemeinsamen Geburtsprozess. Ich habe mich sehr gut begleitet und aufgehoben gefühlt.
Danke fürs Gespräch.
Vielen Dank.
Mundart, der Podcast für Sprachkünstler
und Sprachkünstlerinnen.